Grad Global, der Podcast für Entwicklung und Klima. Hallo und herzlich willkommen bei Grad Global, dem Podcast für Entwicklung und Klima. Mein Name ist Anja Backhaus, schön, dass ihr dabei seid. Ich spreche hier in unserem Podcast von der Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima ja genau über diese beiden Aspekte immer wieder. Also Klima und Entwicklung, und jedem ist bewusst, dass beides eng miteinander verknüpft ist. Und heute richten wir unseren Blick auf einen Bereich, der auch immer in unseren Gesprächen mitschwingt, den wir aber heute nochmal explizit hervorheben wollen. Menschenrechte. Also unsere beiden Kernthemen, Entwicklung und Klima, die hängen unmittelbar mit dem Ideal zusammen, das in der Universal Declaration of Human Rights der Vereinten Nationen ja verankert ist, nämlich mit dem Recht auf Leben in Freiheit und Würde. Und mein Gast heute hat sich schon sehr früh für Menschenrechte eingesetzt. Sie ist Juristin, Partnerin bei der Großkanzlei Baker McKenzie in Düsseldorf. Und sie berät Konzerne und Familienunternehmen, wie sie ihre Lieferketten nachhaltig gestalten können. Und sie ist Mitglied auch im deutschen Komitee der UNICEF, der Young Global Leaders des World Economic Forums. Und sie ist Mutter zweier Kinder, Frau des deutschen Botschafters in Brasilien, wo ich sie jetzt auch per Leitung erreiche. Ich freue mich sehr, Frau Thoms, dass es geklappt hat. Herzlich willkommen, Anahita Thoms.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Frau Thoms, jetzt habe ich gesagt, Sie haben sich schon früh für Menschenrechte eingesetzt, und ich musste an einer Stelle lachen, weil jemand sagte zu mir im Vorfeld, Sie seien die deutsche Amal Clooney. Das war als großes Kompliment gemeint. Haben Sie diesen Vergleich schon mal gehört?
Ich habe den Vergleich schon mal gehört, ja.
Also Sie gelten als Top-Juristin. Was war für Sie persönlich ausschlaggebend, dass Sie Ihre Expertise, Ihre Kraft und Ihre Energie investieren, um Menschen auf der ganzen Welt zu besseren Lebensbedingungen zu verhelfen?
Ich glaube, es gibt diverse Gründe. Ein Grund dafür ist, dass ich denke, dass wir wirklich etwas noch bewirken können, dass wir tatsächlich Menschen aus diesen menschenunwürdigen Situationen rausholen können, wenn wir stärker, härter arbeiten und wenn wir gemeinsam daran arbeiten. Ich habe lange Zeit in New York gelebt, war viel bei Veranstaltungen der Vereinten Nationen und habe da wahnsinnig tolle Arbeit gesehen. Ich habe aber auch gesehen, wie es manchmal die tolle Arbeit in Silos gemacht wird und man mehr zusammenarbeiten muss, dass man diese Silos durchbrechen muss. Und ich habe gesehen, dass es diese Silos gibt. Und gerade wenn wir über Menschenrechte reden, müssen wir natürlich die Unternehmen an den Tisch holen. Wir müssen die Kanzleien an den Tisch holen. Und wenn nur Politiker diskutieren allein, wenn nur NGOs allein diskutieren, dann kann das nicht dieselbe Stahlkraft haben, wie wenn wir alle gemeinsam diskutieren. Und da, denke ich, können wir einen Beitrag leisten. Und diesen Beitrag möchte ich gerne gemeinsam mit vielen anderen leisten.
Wie groß ist denn grundsätzlich das Interesse bei Unternehmen, darauf zu achten, dass ihre Produkte nachhaltig und unter menschenwürdigen Bedingungen produziert und geliefert werden? Welche Beobachtungen machen Sie da?
Ich würde sagen, 2022 ist das Interesse viel größer als damals, als ich angefangen habe mit dem Thema. Die Unternehmen haben vor 10, 15 Jahren sehr, sagen wir mal, selektiv Interesse an diesem Thema gehabt. Es gibt natürlich Familienunternehmen, die das Thema seit sehr langem sehr stark vorantreiben, sich der Herausforderungen sehr bewusst sind. Es gibt andere Unternehmen, die erst seit Kurzem verstehen, wie wichtig dieses Thema ist. Es ist natürlich auch eine rechtliche Entwicklung, muss man ganz klar sagen. Das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, was verabschiedet worden ist und nunmehr ab dem 1. Januar Gesetz ist, hat natürlich erhebliche Auswirkungen für größere Unternehmen. Aber auch kleinere Unternehmen werden sich mit dem Thema näher beschäftigen müssen, weil wir haben ein sogenanntes Trickle-Down-Effekt. Das heißt, nicht nur die großen Unternehmen, die unter das Gesetz fallen, müssen sich an die Regelung halten, sondern die großen Unternehmen geben es an die kleineren Unternehmen weiter, die mithin mittelbar betroffen sind.
Diese Lieferketten sind ja häufig sehr komplex. Wie transparent ist das überhaupt? Haben Unternehmen einen Überblick, welche Akteure in ihre Produktion involviert sind?
Sie treffen den Nagel auf den Kopf. Es ist wirklich sehr komplex. Wir sind eine Exportnation. Das bedeutet aber auch, dass wir sehr viel importieren, um die finalen Produkte dann auch zu exportieren. Es gibt Unternehmen mit tausenden Zulieferern.
Wahnsinn.
Wirklich tausenden, ganz komplex. Und die Herausforderungen, Menschenrechte zu respektieren, die sind ja höchst selten in der Beziehung zum direkten Lieferanten, sondern die sind in der Regel zum mittelbaren Lieferanten, der in der Regel ganz weit weg lebt und mit einem selbst überhaupt gar keine Vertragsbeziehung hat. Insofern haben Sie vollkommen recht. Es ist sehr, sehr komplex. Es gibt Unternehmen, die sind sehr gut aufgestellt. Es gibt viele Unternehmen, die sind sehr schlecht aufgestellt. Und Sie sehen das allein anhand auch der Pandemie, die jetzt nicht unbedingt, da reden wir nicht über Menschenrechte, sondern einfach über tatsächlich, wie profitabel ist mein Unternehmen und wie schnell kriege ich meine Güter. Da sieht man, dass Unternehmen es unterschätzt haben, wie wichtig Diversifizierung ist. Und da sieht man natürlich auch, wenn man es günstig einkauft, ist das die präferierte Wahl. Und das müssen Unternehmen natürlich überdenken.
Eigentlich interessant, dass dafür eine Pandemie kommen musste, dass dieses Bewusstsein plötzlich sich entwickelt hat. Da wurde ja lange dann vielleicht auch ein bisschen verdrängt, wenn man ehrlich ist, oder?
Absolut. Ich meine, wenn man sieht, wie sehr viele Unternehmen unter der Pandemie gelitten haben, weil sie überhaupt keine Alternativen gefunden haben, ist es natürlich so, dass die einen naiv dran gegangen sind, die anderen aber sich nicht bewusst dem Thema stellen wollten, weil sie Sorge hatten, dass sie die Margen, die Wettbewerbsvorteile verlieren. Was aber in der Pandemie ihnen dann natürlich sehr stark zum Nachteil gereicht ist. Insofern muss man natürlich sagen, man muss versuchen, eine Balance zu finden. Die Unternehmen stehen unter einem großen Druck. Das ist ganz klar und nicht zu vernachlässigen. Gleichzeitig ist meines Erachtens es auch eine Chance für die Unternehmen, indem sie durch starke Beziehungen zu nachhaltigen Unternehmen auch ihre eigene Resilienz aus- und aufbauen.
Vielleicht können wir jetzt noch mal ganz konkret Ihre Funktion mit einbringen. Also wann kommen Sie ins Spiel? Wie gehen Sie konkret vor, wenn Sie bzw. Ihre Kanzlei beauftragt werden? Vielleicht können wir das anhand eines Beispiels mal durchgehen. Also kommt ein Unternehmen auf Sie zu, weil dort ein Hinweis einging, dass eventuell innerhalb Ihrer Lieferketten gegen Menschenrechte verstoßen wurde? Oder was ist der Beginn einer solchen Kooperation?
Das ist ein Beispiel, in der Tat, dass in der Lieferkette ein Hinweis an das Unternehmen kommt, hier ist etwas schiefgelaufen, hier wurden Menschen quasi unter nicht menschenwürdigen Bedingungen ausgebeutet und dann gehen wir der Sache nach. Es gibt aber auch Unternehmen, die einfach uns anfragen und sagen, ich verstehe das Gesetz nicht oder was muss ich jetzt eigentlich tun? Wir geben auch Trainings für die Geschäftsführung, die Rechtsabteilung, das Procurement-Team, um zu verstehen, welche rechtlichen Vorgaben gibt es, aber wo lauern auch Reputationsschäden? Denn das eine ist Recht und Gesetz und das andere ist, welche Verantwortung trage ich als Unternehmen für die Menschen, die mir die Produkte zuliefern? Und da kann ich auch Positives berichten, dass mehr und mehr Unternehmen wirklich konkret Interesse daran haben, das besser zu verstehen. Und was sie auch tun, ist, dass sie das, sagen wir mal, strukturierter angehen als früher. Denn heutzutage wird tatsächlich diskutiert, brauche ich einen Menschenrechtsbeauftragten? Vor 2-3 Jahren war das kaum ein Thema für die allermeisten Unternehmen. Viele Unternehmen diskutieren heutzutage aufgrund aber auch gesetzlicher Änderungen und Empfehlungen, ob ihr Aufsichtsrat richtig aufgestellt ist, ob man nicht mehr dass also dass Kompetenzprofile nicht auch Nachhaltigkeitsaspekte haben muss. Das sagt, da geht die Reise ganz klar hin. Auch regulatorisch geht es hin. Das heißt, diejenigen, die sich jetzt die besten Köpfe sichern, haben dann natürlich auch einen Vorteil. Und da kommt ganz oft bei mir die Frage an, was machen andere Unternehmen? Wo docken sie den Menschenrechtsbeauftragten an? Aber ein bisschen auch zu, können Sie mir jemanden empfehlen? Wen nehmen Sie als glaubwürdigen Player wahr, der das Thema nicht, der das Thema wirklich besetzt, versteht, die Expertise mitbringt? Die sind ja jetzt nicht irgendwie, die kann man ja jetzt nicht irgendwie backen, ja, sondern davon gibt es halt nicht sehr viele auf dem Markt. Und dann müssen diese Personen natürlich aber trotzdem auch ein wirtschaftliches Verständnis mitbringen. Und diese Kombination, das sehe ich absolut ein, ist nicht sehr viel im Markt vorhanden. Umso wichtiger ist es, dass wir mehr Menschen in die Richtung ausbilden.
Ja, jetzt haben Sie gerade gesagt, also das sind dann eben Menschenrechtsbeauftragte. Man kennt jetzt tatsächlich in der Vergangenheit eher die Funktion der Nachhaltigkeitsbeauftragten, haben Sie ja gerade gesagt. Vielleicht können wir das auch nochmal, weil ja unsere Kernthemen Klima und Entwicklung sind, nochmal aufgreifen. Das ist ja immer an Menschenrechte gekoppelt, auch Klima, Entwicklungsideen. Wie würden Sie das denn aus Ihrer Perspektive zusammenbringen, also zum Beispiel in Bezug auf Lieferketten?
Also das Thema Klima und Entwicklung sind ganz klar untrennbar verbunden. Der Klimawandel hat bereits schlimme Folgen für den Menschen und seine Umwelt, und besonders stark betroffen sind Entwicklungsländern. Und man muss ja ehrlich sagen, die Industrieländer sind die Hauptverursacher des Klimawandels. Und wir haben klimabedingte Katastrophen, Dürren, Überschwemmungen, Stürme. Das sind natürlich ganz starke Einflussfaktoren für die Armut der Menschen. Und eins ist klar, dass die Auswirkungen des Klimawandels sich auf die Lebensgrundlage der Menschen weiter verstärken und verschlimmern wird. Und es wird die Ungleichheiten werden sich verstärken. Und hierdurch werden natürlich auch Menschen, also die Menschen werden in Positionen gedrängt, wo ihre Anfälligkeit, also die Anfälligkeit für Menschenrechtsverletzungen verschärft wird. Also Sie hatten angesprochen, das Recht auf Leben ganz am Anfang oder ja. Gesundheit, aber es ist auch Nahrung und auch angemessener Lebensstandard wird durch den Klimawandel beeinträchtigt. Und wir sehen natürlich diese Vulnerabilität, wenn Sie Dürre erleben, wenn Sie Hungersnot erleben, aber auch Wassermangel beispielsweise. Ich sage immer, water is a human right, genauso wie das ganz viele andere sagen, weil es einfach auch so ist. Das heißt, wenn wir das alles zusammennehmen, ist meines Erachtens, natürlich ist das Pariser Abkommen ein Schritt in die richtige Richtung, menschenrechtsbasierter Klimaschutzmaßnahmen, damit dies funktioniert und die Ziele erreicht werden können, brauchen wir aber auch die Einbeziehung von allen Interessengruppen, also der Stakeholder, also auch der lokalen Communities, die Zusammenarbeit zwischen öffentlichen und privaten Organisationen, der internationalen Kooperation. Und jetzt komme ich wieder zurück auf das, was wir eingangs besprochen haben, die Durchbrechung der Silos. Ja. Wir müssen zusehen, dass wir alle gemeinsam daran arbeiten. Und dazu gehören auch die Unternehmen und dazu gehören auch die Anwaltskanzleien.
Also eine viel größere Durchlässigkeit zwischen diesen ganzen vielen Akteuren, die gemeinsam ja verantwortlich sind auch für die Situation, in der wir uns befinden. Vielleicht können wir, wenn Sie die Stakeholder angesprochen haben, jetzt auch noch mal einen Schritt weitergehen. Welche Rolle spielen denn die Investoren, wenn es darum geht, Nachhaltigkeitsziele zu erreichen? Welches Bewusstsein ist denn da vorhanden?
Die Investoren spielen eine sehr, sehr große Rolle. Und wir sehen das seit ein paar Jahren tatsächlich, wie positiv sich das auswirkt, dass Investoren sich heutzutage dafür interessieren. Denn plötzlich, also wenn sich Investoren und die Finanzbranche sich für Themen interessieren, dann interessieren sich unweigerlich natürlich alle Unternehmen, die darauf angewiesen sind, dass man in sie investiert oder dass man ihnen Kredite gibt. Und deswegen sage ich immer, dieser Bereich ist wirklich essentiell gewesen, als plötzlich einige große Investoren, Gruppen als auch Bankinstitute anfingen, sich für das Thema zu interessieren. Das war ein echter Gamechanger. Das heißt, die spielen eine ganz große Rolle, spielen sie jetzt schon und werden eine noch größere Rolle in Zukunft spielen.
Ja, es ist immer so die Frage, wer gibt den ausschlaggebenden Impuls, dass wir einen Wandel vollziehen können? Das ist ja immer die Frage, von wem muss das ausgehen? Wenn wir jetzt sagen, okay, da haben Sie die Investoren angesprochen, dann natürlich auch die Verantwortung der Unternehmen selber. Aber dass Menschenrechte beachtet werden, ist ja eigentlich Aufgabe der jeweiligen Staaten, nicht der Unternehmen, oder?
Sehr richtig. Also die primäre Pflicht zum Schutz von Menschenrechten trifft zuallererst den Staat. Wir müssen aber das, sagen wir mal, in die Perspektive der aktuellen Situation setzen. Das ist natürlich so, dass in ganz vielen Staaten diese Möglichkeit, Menschenrechte durchzusetzen, entweder nicht faktisch vorhanden ist, einfach aufgrund der Tatsache, dass es an Ressourcen mangelt, oder die Staaten selbst interessieren sich nicht sonderlich dafür. Deswegen tragen meines Erachtens auch Unternehmen eine Verantwortung für die Auswirkung ihres unternehmerischen Handels. Ja? Also natürlich nochmal die primäre Pflicht liegt beim Staat. Aber wenn ich ein ganz großer Player in einer Region bin, empfehle ich es den Unternehmen ganz klar, sich da nicht rauszuziehen und zu sagen, ach, also dafür muss ja jemand anders Sorge tragen. Aber wenn niemand dafür Sorge trägt, dann bin ich der Auffassung, dass die Unternehmen, gerade die großen Unternehmen, auch Verantwortung tragen. Es gibt viele Maßnahmen, und das ist deswegen, ich denke, man muss ja auch praxisnah argumentieren. Es gibt viele Maßnahmen, die Unternehmen ergreifen können, um positiv auf die Wahrung von Menschenrechten einzuwirken. Und wenn man sich zum Beispiel die eigene Lieferkette anguckt, dass man entlang seiner Lieferkette schaut, dass man seine Risikoanalyse ganz genau durchführt und schaut, dass man die betroffene Zivilgesellschaft einbezieht, dass man versucht, die Prozesse und Verfahren einzurichten, damit man die konkreten Hürden nimmt, dass man guckt, ob man nicht Maßnahmen treffen kann, um die Verstöße zu beenden oder abzumildern. Also die eigenen Schwachstellen zu identifizieren und dann zu schauen, ob man mit der Zivilbevölkerung nicht etwas besser machen kann. Und zwar nicht, indem man einfach eine Grundsatzerklärung auf seine Homepage stellt, das muss man auch, das ist jetzt rechtlich vorgesehen, sondern dass man zum Beispiel effektive Beschwerdemechanismen hat, ja, dass sich die Opfer sich melden können, dass man dann mit den Opfern tatsächlich in den Dialog eintritt und dann auch noch ein Follow-up macht, ja, weil man weiß natürlich, es gibt kriminelle Energie vor Ort, aber ein Beispiel, das ich immer wieder gebe, ist, wenn es zum Beispiel um Kinderarbeit vor Ort geht, dann ist ein Weg, das positiv zu beeinflussen ist, zu investieren in Schulen und da zu schauen, ob das auch wirklich funktioniert. Nicht einfach Geld zu geben und da wird die Schule gebaut und keiner geht mal hin, sondern einfach nachzuhalten, Follow-up zu machen und sicherzustellen, dass das Geld auch wirklich dort ankommt, wo es ankommen soll.
Also immer schauen, ob es empirisch auch in der Umsetzung auch wirklich effektiv ist, was investiert
wird. Genau.
Hilft Ihnen eigentlich die Blockchain-Technologie dabei, Transparenz in die Lieferketten zu bekommen?
Es gibt Unternehmen, die das nutzen, aber man kann wirklich nicht sagen, dass das jetzt allgemein der Fall ist.
Mhm. Ja, das ist noch etwas, was wahrscheinlich eher in der Zukunft vielleicht nochmal eine Rolle spielen wird.
Aber es wird eine wichtige Rolle spielen, ja.
Glaube ich auch. Es ist vielleicht noch ein bisschen teuer, ne? Im Moment, das alles
teuer und manche, ja, es gibt ja wie häufig, das ist ja so ein bisschen wie IT-Tools, ja. Erst müssen es ein paar nutzen und darüber sprechen und dann fängt es plötzlich an, eine Welle der Überzeugten Und dann sind auch die Letzten überzeugt, das zu tun.
Ja, und also weil es geht ja am Ende wirklich darum, dass man herausfindet, wo liegen denn die Punkte in dieser langen Lieferkette? Wo wird denn vielleicht verstoßen gegen Menschenrechte? Sie haben ja selber gesagt, das ist so schwer zu verfolgen. Wenn wir nochmal auf das zu sprechen kommen, was wir gerade hatten, das finde ich spannend, inwiefern Unternehmen Verantwortung dann übernehmen können. Wenn man rausfindet, da gibt es etwas in den Ländern, in denen produziert wird, könnte man nicht auch Ex- und Importe an Bedingungen knüpfen? Also wir nehmen nur die bestimmten Produkte von euch ab, wenn, ich weiß nicht, bei Ihnen in Brasilien jetzt zum Beispiel der Regenwald geschützt wird, dass Unternehmen das koppeln?
Ja, es gibt auch, also es gibt ja Zusicherungen, dass man sagt, ich erwarte, dass du, wenn du mir dein Vorprodukt lieferst, da keine Menschenrechtsverstöße in der Produktion erfolgt sind. Das gibt es heutzutage schon. Das wird es jetzt mehr und mehr geben, weil es auch gesetzlich mehr vorgesehen ist, dass wenn man eine Red Flag erkennt, das heißt im Rahmen der Prüfung, im Rahmen der Due Diligence hat man festgestellt, dass es da ein Problem geben könnte, dann gibt es auch diese Zusicherung. In Bezug auf den Regenwald, da gibt es auch eine Gesetzesinitiative, die wir natürlich sehr genau beobachten. Da muss man schauen, ob das in der EU auch noch durchkommt, wo es quasi um die illegale Abholzung geht.
Ja, vielleicht wir können ja kurz nochmal auf Brasilien eingehen. Konkret, Frau Thoms, weil da verbringen Sie ja jetzt nun sehr viel Ihrer Lebenszeit. Wie steht es denn da eigentlich? Also Brasilien übernimmt eine globale Schlüsselposition, was das Klima angeht. Wie wirken sich diese Veränderungen schon aus? Wo sind sie besonders ersichtlich? Und welches zivilgesellschaftliches Engagement findet statt?
Also es gibt Hinweise, dass die Häufung von Extremwetterereignissen wie die Wasserkrise im Süden letztes Jahr, das haben Sie vielleicht gesehen, dass es Überschwemmungen und Erdrutsche auch in Bahia gab, das war auch in der deutschen Presse, dass das auf den Klimawandel zurückzuführen ist. Und darüber hinaus natürlich wirkt die Entwaldung aber auch natürlich sich aus auf den Wasserhaushalt. Ja. Wir haben durch, also die Bevölkerung in ohnehin, sagen wir mal, armen und strukturschwachen Regionen dürften da auch wieder, und so kommen wir wieder zu dem Thema Menschenrechte, überproportional von den klimatischen Veränderungen betroffen sein. Da ist natürlich es besonders kritisch, dass der Regenwald mit zunehmenden Temperaturen weniger CO2 speichert und sich so in gewisser Weise von einer CO2-Senke zur Quelle entwickeln könnte. Also da gibt es natürlich ganz viele Herausforderungen. Man muss sagen, dass Brasilien aber auch gleichzeitig bei all den Herausforderungen meines Erachtens große Chancen bietet. Brasilien verfügt über große, teilweise degradierte Flächen, die man unter anderem für Wiederaufforstung nutzen könnte. Ja. Und es hat einen sehr, also einen relativ emissionsarmen Energiemix. Ja. Erneuerbare Energien machen rund 48% des gesamten Endenergieverbrauchs aus. Im Stromsektor liegt das sogar noch darüber. Ich glaube, es sind ungefähr 85% oder noch höher. Sie sehen also, das ist in der Hinsicht ist Brasilien schon quasi weltweit an der Spitze. Ich glaube, die Potenziale, wenn Sie im Land rumreisen, hinsichtlich Wind- und Solarenergie, es ist unfassbar, was es da möglich ist, da noch mehr zu machen. Ich sehe da auch, wenn man mit einigen Gouverneuren spricht, auch großes Interesse, da wirtschaftlich auf wirtschaftliche Zusammenarbeit zu setzen. Also eine große Herausforderung, ja, aber auch große Potenziale.
Für die Zukunft. Jetzt könnten sich denn Unternehmen auch zusammentun, um dann noch so ein bisschen in die Richtung zu nudgen, sagt man, also in eine bestimmte Richtung zu lenken, auch ein bisschen Druck auszuüben auf die politischen Maßnahmen in Brasilien jetzt?
Ja, natürlich können Unternehmen da eine Rolle spielen. Ich würde aber immer sagen, man sollte da auch realistisch bleiben. Wenn so viele, sagen wir mal, Machtinhaber es nicht können, dann reicht es nicht aus, wenn 2, 3 Unternehmen sich zusammentun. Es muss hier eine, sagen wir mal, globale Anstrengung erfolgen. Ich sehe hier vor allem eine transatlantische Anstrengung als besonders bedeutend an. Denn wenn sich die Europäische Union mit den Vereinigten Staaten zusammentun, dann ist das natürlich eine sehr starke Allianz. Aber auch jedes Unternehmen kann, wenn es eine bedeutende Rolle im Markt hat, auch einen Beitrag leisten.
Weil gerade wird ja viel über auch ethisch-moralische Aspekte in den Handelsbeziehungen immer mal wieder gesprochen. Und wir erleben das in der Öffentlichkeit natürlich jetzt weniger mit Brasilien, sondern natürlich viel mehr, wie wir uns gegenüber Russland verhalten. Und da war ja Wandel durch Handel immer das Mantra, das unsere Beziehung zu Russland geprägt hat. Jetzt merken wir, das funktioniert nicht. Also zumindest in diesem Fall. Welche Macht schreiben Sie der Wirtschaft, dem Handel zu, wenn es um Länder, darum geht, Länder zum Wandel zu bewegen? Also eigentlich, inwiefern kann Wirtschaft Demokratisierungsprozesse anregen?
Das ist eine sehr wichtige, spannende Frage, die mir in letzter Zeit sehr häufig gestellt wird. Ich würde sagen, die Prämisse war schon nicht ganz richtig, zu glauben, dass Handelsinteressen dazu führen würden, dass das westliche demokratische Modell überall, also ausnahmslos in allen Ländern dieser Welt exportiert und übernommen wird, ist ja so schon nicht wirklich, also ist ja eher naiv gewesen. Laut Demokratieindex des Economist leben 1/3 der Weltbevölkerung in Diktaturen. Das sagt ja schon auch einiges aus. Ich denke aber, wir sollten vorsichtig sein, wir müssen nuancierter sein in unserer Analyse. Wenn wir glauben, man habe gar keinen Einfluss auf ein Land mit starken Handelsbeziehungen, ist das ebenfalls falsch. Ich denke, das ist, wenn wir den Handel angucken, aber auch die internationale Zusammenarbeit, sieht man doch auch die positiven Beispiele. Ich gebe immer das Beispiel NATO und die EU. Wie oft befanden sich diese Länder in der Vergangenheit im Krieg? Das heißt, ich denke, dass tiefe Handelsbeziehungen schon was Positives bewirken können. Man hat einen Dialog, man sitzt regelmäßig zusammen, man ringt um Ergebnisse oder Kompromisse. Also die Aussage, Wandel durch Handel in der Absolutheit, war stets ein leichtgläubiger Gedanke meines Erachtens, war auch zu bequem. Man hat gedacht, man könnte auch mal ein Auge zudrücken, indem man sagt, ja, wir brauchen doch diese ausländischen Investitionen, damit wir diese autoritären Regime verändern. Dabei war es vielleicht zum Teil so, dass das Verfallsdatum eines autoritären Regimes verlängert worden ist dadurch. Aber lassen Sie uns im Auge behalten, dass Demokratie ein langer Weg ist, dass es nicht nur darum geht, wenn es schief geht, zu sagen, das hat ja gar nicht funktioniert, sondern auch, dass es durch wirtschaftliche Integration es auch ein Weg aus der Armut sein kann. Da gibt es ein interessantes Buch von Rosling, ich weiß nicht, ob Sie es gelesen haben, Factfulness. Okay. Einfach die Zahlen zu sehen, wie dass wir Fortschritte gemacht haben in Sachen Armut, das liegt auch daran, dass wir Globalisierung haben und dass wir Handel haben. Aber die Frage ist, kommt das dann auch dort an, wo es ankommen muss? Und da muss man sicherstellen, dass man viel, viel mehr tut, anstatt einfach zu sagen, wie gesagt, ein Auge zu drücken, weil man die Geschäftsbeziehung fortführen möchte.
Ja, und man muss ja dann da auch immer schauen, auf wessen Schultern oder auf welche Kosten bereichern sich sicherlich einige und vielleicht auch viele im Zusammenhang mit Globalisierung. Aber man spricht ja auch von dieser Externalisierungsgesellschaft, also dass wir uns günstige Arbeitskraft im Ausland besorgen, damit wir unseren Luxus uns leisten können. Also all diese Kritik gibt es ja schon. Jetzt gibt es Ansätze und Akteure, die fordern eher wieder eine ein Zurück zu nationalen oder europäischen Märkten, also eine Deglobalisierung. Ist das eine Utopie Ihrer Meinung nach?
Ich glaube, dass wir zwar hin müssen Richtung Diversifizierung, mehr Digitalisierung. Sie haben es ja auch selbst angesprochen. Da kann man noch einiges tun und muss man tun. Ich glaube, dass wir bei einigen kritischen Produkten, das haben wir gesehen bei den Impfstoffen, dass wir manche Wirkstoffe plötzlich nicht hatten, dass man da schaut, dass man das mehr nach Europa holt. Aber ich bin nicht davon überzeugt, dass wir hier eine grundsätzliche Deglobalisierung haben werden. Ich glaube, dass es Wertepartnerschaften gibt, die wir stärken werden müssen. Das heißt, Wertepartner noch mehr in den Vordergrund stellen, mit denen mehr machen, mehr auf Innovation Wert legen. Aber ich sehe einfach die Wettbewerbssituation in den Unternehmen und wie sehr um die Margen gekämpft wird. Und da denke ich, durch meinen Blick aus der Wirtschaft habe ich einen ziemlich klaren Blick darauf, wie herausfordernd die Situation ist. Und da kämpft man um wirklich die letzten Euro, sage ich mal. Und deswegen denke ich nicht, dass man bei allen Produkten hin zu weniger Globalisierung gehen wird.
Ja, ich meine, das ist natürlich klar. Bei den Unternehmen muss in der langfristigen Planung immer am Ende ja auch eine möglichst hohe Rendite erzielt werden. Lässt sich das denn Ihrer Meinung nach tatsächlich mittelfristig unter den Voraussetzungen, die gerade herrschen, umsetzen, also auf Klima, geopolitische Situation und Menschenrechte einzugehen und weiterhin Renditen zu erzielen?
Ich bin absolut davon überzeugt, dass das möglich sein wird, dass man, dass Investoren, Mitarbeitende und die Kunden mehr und mehr darauf Wert legen werden. Und deswegen bin ich wirklich davon überzeugt, dass das in Zukunft noch mehr möglich sein wird. Es gibt eine Zwischenphase, in der das herausfordernder sein wird. Da werden sich auch einige entscheiden, sich für den Markt, für günstigere, sagen wir mal, Lieferanten entscheiden werden, keine Frage. Da sollte man auch überhaupt nicht naiv drüber nachdenken. Aber ich denke schon, dass unsere Gesellschaft mehr und mehr in diese Richtung geht, dass wir wissen wollen, was ist in unseren Produkten drin, wie nachhaltig sind diese Produkte und bis zu einem gewissen Grad sind die Menschen auch bereit, mehr dafür zu bezahlen. Aber nur bis zu einem gewissen Grad. Ich glaube, das ist auch sehr wichtig in dieser Zwischenphase, dass man nicht denkt, dass das hier eine Situation ist, in der alle Menschen sich auf die Lieferkette konzentrieren und alle Menschen mehr Nachhaltigkeit wollen. Das hängt auch von der Region ab, das hängt auch von dem eigenen Wohlstand ab. Denn wenn ich natürlich, Sie haben Brasilien genannt, in Brasilien unterwegs bin, gibt es natürlich auch sehr viel Armut. Und da denken die Menschen natürlich darüber nach, wie sie so günstig wie möglich ihre Produkte bekommen. Deswegen sehe ich auch hier wieder die Verantwortung mehr in den in
der Politik,
ja, beispielsweise.
Ne?
Genau.
Die Rahmenbedingungen schafft, wie jetzt, vielleicht können wir zum Schluss noch kurz doch darauf zu sprechen kommen, auf Lieferkettengesetz, sagt man ja kurz immer. Das wurde hier ja in Deutschland verabschiedet. Wie gut, wie wirksam ist das Ihrer Meinung nach?
Ich glaube, dass es insofern sehr wirksam ist, dass sich jetzt alle intensivst mit dem Thema beschäftigen. So eine intensive Beschäftigung mit dem Thema habe ich bedauerlicherweise in den letzten Jahren nicht erlebt. Das sehe ich auf jeden Fall in einem sehr positiven Lichte. Aber natürlich die Frage ist, was wird sich in der Praxis oder beziehungsweise in dem Leben der Menschen ändern? Und das kann man im Moment noch nicht sagen. Was ich aber sehe, ist, dass natürlich jetzt schon die Unternehmen sich ihre Lieferketten angucken, versuchen tatsächlich echten Impact zu haben, ob und in welcher, sagen wir mal, Dimension sich das auswirken wird, das kann man jetzt noch nicht sagen.
Jetzt muss man ja leider sagen, also auf nationaler Ebene gibt es das jetzt, auf europäischer Ebene folgt auch noch was, aber wir wissen, dass wir ja nur nachhaltig was ändern können, wenn viele Staaten global gemeinsam mitziehen, das hatten Sie auch schon gesagt, am besten alle. Die UNO hat die SDGs vereinbart. Wie steht es um Verbindlichkeiten? Was haben Sie für Hoffnung, dass wir auch eine internationale Gemeinsamkeit schaffen können?
Das ist eine sehr schwierige Frage im Sinne von, es gibt ja keine internationalen Gesetze in dem Sinne. Es gibt Guidelines, sie haben die UN Guiding Principles for Business and Human Rights erwähnt, es gibt die OECD Guidelines. Immerhin gibt es Bewegungen auf der europäischen Ebene. Ja, die Kommission hat im Februar einen Vorschlag für eine Richtlinie über die Sorgfaltspflichten von Unternehmen im Hinblick auf Nachhaltigkeit veröffentlicht. Ja, und dieser sieht tatsächlich auch Sorgfaltspflichten vor, die darauf abzielen, dass wir nachhaltiges und verantwortungsbewusstes unternehmerisches Handeln in globalen Wertschöpfungsketten fördern. Auf der sagen wir mal, internationalen Ebene ist eine solche Art eines Gesetzes eher unwahrscheinlich. Da muss man schauen, dass man über Handelsabkommen zum Teil etwas bewirkt, aber auch wenn Staaten wie die USA dann bundesweit, ja, also es gibt ja einige Initiativen beispielsweise in Kalifornien, die in diese Richtung gehen, aber wenn alle Bundesländer in den USA so etwas hätten, wäre das natürlich auch schon sehr, sehr richtungsweisend.
Effektiv. Also wir können feststellen, am Ende hängt es wieder zu großen Teilen an der Selbstverantwortung der Konzerne, der Unternehmen, sich um Nachhaltigkeit und Menschenwürde zu bemühen. Frau Thoms, was würden Sie sich jetzt wünschen von den Unternehmen? Was sollten die am besten jetzt sofort, wenn sie das hören, umsetzen, um die Situation zu verbessern?
Engagiert und selbstverantwortlich sich ihre Lieferketten ganz genau anschauen, schauen, dass man wirklich selbst einen Beitrag leistet, starke Chief Sustainability Officer und Menschenrechtsbeauftragte ernennen, das Thema zur Chefsache machen, dass man im Vorstand das Thema diskutiert, dass man klasse, glaubwürdige und durchsetzungsstarke Leute im Aufsichtsrat dabei hat, die sich dem Thema annehmen.
Vielen lieben Dank, Anahita Thoms. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ich danke Ihnen ebenfalls. Vielen Dank für die Einladung.
Unternehmen müssen ein Bewusstsein für die Einhaltung der Menschenrechte entlang ihrer Lieferketten entwickeln. Anahita Thoms Kanzlei wird engagiert, um mögliche Menschenrechtsverletzungen zu ermitteln und dann Lösungsansätze auch zu entwickeln und präsentieren. Sie setzt sich lange und auf vielen Ebenen, also juristisch, politisch, zivilgesellschaftlich, für die Einhaltung der Menschenrechte ein. Heute war sie unser Gast in Grad Global, dem Podcast für Entwicklung und Klima, im Auftrag der Stiftung Allianz für Entwicklung und Klima, die wiederum eine Initiative des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung ist. Mein Name ist Anja Backhaus und wenn ihr Fragen oder Anregungen, Ideen für weitere Gäste habt, dann hinterlasst uns gerne eine Nachricht in der Kommentarspalte. Danke und bis bald.